Merhaba an alle. Nein, keine Sorge, ich bin nicht wieder in der Türkei oder so. Ich bin an der Seite von Alex, den hört ihr auch gleich. Wir sind aber fast ein bisschen auf türkischem Boden. Ich will es nicht als die türkische Botschaft in Nürnberg beschreiben. Wir sind hier im Restaurant Çeşme, Alex. Und jetzt darfst du sagen, warum sind wir denn hier, Alex?
Wir sind hier, weil Muşo Elçe, der FC Elçe, mir eine Wette gewonnen hat, die du verloren hast.
Ja,
du hast endlich nach monatelangem Warten, nach monatelangem Hinauszögern
Termin finden.
Deine Iskender-Wette eingelöst. Ja. Also mir wurde heute ein Iskender und noch mehr übrigens spendiert, denn man hört es, einen schönen Chai gibt es hier auch. Mhm. Es gibt 4 Portionchen Baklava.
Stehen noch vor uns. Wir haben das Essen schon hinter uns. Es gab natürlich auch Gürtellehme zum Anfang mit Sucuk, ein bisschen noch andere Vorspeisenteller. Und dann endlich den Iskender, denn viele Tiki-Taka-Hörer-Zuhörerinnen wissen es. Ich hatte gewettet, Elçe steigt ab. Vergangene Saison. Am Ende 13. geworden, wie von Alex. Naja, prognostiziert. Respekt dafür nochmal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Mittlerweile stehen sie ja da, wo sie hingehören. Letzter Tabellenplatz, schlechteste Defensive der Liga und so weiter. Darum soll es heute nicht gehen. Wettschulden sind Ehrenschulden, wurden eingelöst. Und Alex, dein erster Iskender?
Oh, ich fand ihn lecker. Aber der Herr Kern hat so viele Vorspeisen bestellt, 2 Vorspeisenplatten, dass ich den Iskender nicht geschafft habe. Ich muss mir hier gefühlt die Hälfte einpacken lassen. Er war super lecker. Also das heißt, ich habe ihn nicht einpacken lassen, weil er nicht lecker ist. Ich habe ihn nicht geschafft, weil du zu viele Vorspeisen bestellt hast, die aber auch sehr lecker waren. Also probiert den von Nils Kern empfohlenen Iskender. Ich kannte das Gericht vorher nicht, finde es aber sehr, sehr nice. Fleisch war mega. Auch hier diese rote, was ist das, Tomatensauce, irgendwas war. Hat er auch was Besonderes? Also schönes Ding. Hat sich das Warten gelohnt?
Ja, also das liegt alles drüber. Also dünnes, schönes Dönerfleisch, meistens Kalbfleisch. Dann ist unten auch noch so Fladenbrot in Stücken. Das weicht dann alles auf. Ist das mega geilste Kateressen, meiner Meinung nach. Zerlassene Butter oben drüber noch. Joghurt ist wichtig, dann noch so eine lange Paprika. Und ja, Alex, da hat dir noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Muss man natürlich ein bisschen mit Strategie rangehen, türkisches Essen. Sich vielleicht nicht voll aufs Fladenbrot draufstürzen. Aber das lernst du noch. Wird bestimmt nicht dein letzter Iskender sein. Also ich sage gerne, der Iskernder. Kann ich euch wie immer nur empfehlen. Und ja, auf Elçes Nacken. Ich lasse dann die Rechnung da nach Elçe hinschicken. Keiner weiß, wo Elçe ist, oder? Was machen die in der Liga? Aber naja, sei ihnen gegönnt, dass sie noch ein weiteres Jahr in der Liga sind. Mal gucken, ob sie sich da noch rauskämpfen können, jetzt als Tabellenletzter. Wir genehmigen uns jetzt den Baklava und dann, keine Sorge, die Folge hier wird nicht in Çeşme weitergehen. So laut ist es ja auch nicht. Wir nehmen dann gleich wieder im Studio auf. Hast du noch was zum Abschluss?
Ich habe zum Abschluss, vamos el Elçe, nachdem sie mir hier dieses wunderbare Essen nicht spendiert haben, sondern beschert haben, drücke ich natürlich die Daumen, dass wir auch nächstes Jahr in La Liga spielen. Es wird ein bisschen schwerer als letztes Jahr.
Die Wette gehe ich nicht ein.
Wir beobachten es, wie es sportlich bei Elçe weitergeht. Kulinarisch ist mir Elçe ans Herz gewachsen.
Ich hätte auch gedacht, dass vielleicht in der Länderspielpause was passiert, aber Francisco ist noch immer Trainer. Wir haben jetzt heute ist Montag, 26. September. Ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr beim letzten. Aber wer weiß, Elçe. Viel Glück in dieser Saison noch. Den Iskender habe ich doch gerne gezahlt und alles dazu. Also, jetzt geht die normale Folge los bei Tiki Taka.
Vom leckeren Çeşme jetzt zu einem sehr, sehr leckeren Spieltag. Die Wahl nach einem Partidazo fällt an diesem Spieltag ziemlich schwer. Es gab so viele, mindestens 4 Partidazos. Das war kein normaler Spieltag, Alex. Kein normaler Jornada. Das war eher ein, wie sagt der Spanier, ein Jornadon. Jornadan. Ein
Jornadazo?
Jornadazo, ja.
Weiß ich gar nicht. Ich hätte es ja anders anmoderiert. Hier von wegen voller Magen aus dem Çeşme. Ich bin voll, also an deiner Stelle hätte ich so anmoderiert und ich bin gleichzeitig bedient, weil Real Madrid hat gepatzt. Das wäre jetzt meine Anmoderation gewesen. Aber gut, du hast es anders gemacht.
Mein Patzer gegen Osasuna, das passiert im Besten, das kann immer passieren. Da waren nur 2 Tore im Bernabéu, ansonsten war einiges geboten in der Liga. 27 Treffer in 9 Partien. Jetzt die Mathe-Füchschen unter euch werden es richtig rechnen. Das sind durchschnittlich 3, also viel mehr als der normale Schnitt mit 2,5, 2,6 pro Partie. Da war einiges geboten. Wir haben auch später sogar noch was Kurioses und Historisches aus der Segunda Division in unserer neuen Folge, wo es generell viel zu reden geht. Wir hatten ja so die Perspektive Länderspielpause. Gibt es da einen Trainerwechsel? Nee, Francisco bei Elçe hält sich noch. Der ist auch heute Abend erst gegen Rayo im Einsatz. Dafür wackelt ein anderer umso mehr. Das ist beim FC Sevilla, Julen Lopetegui. Man hat so vielleicht in Sevilla die Hoffnung gehabt, ah, wir halten mal an ihm fest, der wird schon noch irgendwas verändern und jetzt besser machen während der Länderspielpause. Ja, davon war jetzt gegen Atletico nicht zu sehen. Da sind wir dann gleich schon bei einem der Topspiele an diesem Wochenende. Simeone hat durchaus was verändert und ja, irgendwie bei Sevilla war da wenig zu spüren, wenig Glaube gefühlt auch. Und jetzt irgendwie noch wieder die nächste Niederlage kassiert. Man ist jetzt viertletzter, also letzter Platz vor der Abstiegszone. Und jetzt irgendwie den Trainer nochmal zu wechseln, er wackelt ja ziemlich, macht jetzt auch wenig Sinn, weil wie Real, wie Barca, wie Atleti, wie die anderen Europapokalteilnehmer hat ja Sevilla jetzt auch ein Programm mit 12 Spielen in 40 Tagen bis zur WM. Da einen neuen Trainer reinzubringen, ist auch irgendwie undankbar. Da hat man jetzt eigentlich eine ganz gute Situation ausgelassen. Aber vielleicht ist ja die Situation auch gar nicht so tragisch, Alex. Jetzt müssen die BVB-Fans aufpassen. Wie siehst du die Situation beim FC Sevilla?
Ich sehe es schon sehr. Ja, tragisch ist immer so ein hartes Wort. Im Fußball passt das ja immer nicht so gut. Aber einfach, ja, sie dümpeln vor sich hin. Sie sind nicht gut. Es ist absolute Krisenstimmung auf den Rängen. Als ich ja vor Ort war gegen Barcelona, hatten wir ja eingespielt, wie das Pfeifkonzert nach dem Spielende war. Und auch gegen Manchester City, also dass da wirklich Krisenstimmung auf den Rängen war, sehr viel Unmut, sehr viel Unzufriedenheit, eine Mannschaft, die überhaupt nicht an sich glaubt, die jegliches Selbstbewusstsein verloren hat. Und das zieht sich jetzt so weiter gegen Atletico Madrid, von daher sieht überhaupt nicht gut aus. Und auch wenn wir hier aus der Ferne natürlich kommentieren, so nah dran sind wir bei Sevilla nicht, aber ich würde schon sagen, du brauchst als ganzer Verein, glaube ich, schon allmählich einen neuen Impuls, denn das zieht sich ja immer so weiter, diese Krisenstimmung. Die lähmt auch die Mannschaft, auch gegen Atletico war wieder wenig zu sehen, wenig Esprit, wenig Angriffswirbel, überhaupt wenig Glaube an sich selbst. 0,5 waren die Expected Goals am Ende, also nach vorne ging einfach wenig und Atletico hat den XG von 2,3, also das 2:0 war dann auch das gerechte Ergebnis, nur sind diese Zweier Expected Goals bei Atletico ja eher ungewöhnlich, dass die sich so viele Chancen für Tore rausspielen, von daher, da spricht ja dann auch eine klare Sprache, dass du nicht mehr an dich glaubst, wenig Chancen hast, ab und zu gibt es natürlich ein Schüsschen aus der Distanz und so, aber grundsätzlich pure Krisenstimmung bei Sevilla und man muss sich wirklich Sorgen machen um die Mannschaft, denn du hast es angesprochen, absolutes Mammutprogramm für alle Champions League Teilnehmer aktuell, bis eben die WM beginnt. Das ist schon heftig, also ich sehe da aktuell wenig Anlass zur Hoffnung.
Ja, man hatte eben noch gedacht, vielleicht in der Länderspielpause wird was geändert, aber du hast auch gesagt, so da war wenig Glaube in der Mannschaft. Auch so immer diese Pressschlagsituation, wenn wirklich Ball in der Mitte und ein Gegenspieler, ein Sevilla-Spieler läuft zum Ball, du hast nie das Gefühl gehabt, dass der Sevilla-Spieler sich da durchsetzen wird. Da war irgendwie die Atleti-Spieler immer ein bisschen galliger, immer eher bei den 100%, haben immer eher noch durchgezogen und so sind dann auch die Tore zu einfach gefallen. Das 0-1 war ja auch so ein Ballverlust am eigenen Strafraum. Koke hatte zu viel Platz auf Llorente gespielt, der hatte dann Platz und Zeit endlich mal wieder auf eher aus seiner Wunschposition gespielt, da eben das Thema Simeone hat durchaus was angepasst, verändert, ist da jetzt besser wieder dabei. Zweites Tor auch, was Morata hat es ja gemacht, da auch zweimal die Situation, wo Sevilla nicht energisch genug verteidigt, Atleti hat da fast leichtes Spiel, Morata ist dann durch, macht das auch ganz gut. Gab ja noch ein paar mehr Chancen und von Sevilla einfach nichts Zwingendes, außer diese eine Rafa-Mir-Chance am Ende. Auch wieder zu spät aufgewacht, zu spät den Druck erhöht und ja, das zieht sich einfach durch die Saison, dass man erstmal zu vorsichtig das Spiel angeht und irgendwie nicht mehr so richtig an sich glaubt, dass da irgendwie die Mannschaft einfach überholt wird. Wir haben oft gesagt, ja, ist natürlich Todesurteil, wenn du die beste Abwehr der Vorsaison oder der Vorsaisons fast schon verkaufst mit Carlos und Koundé, da für Ersatz zu sorgen, ist erstmal schwierig, aber das ist klar, dass da die Ergebnisse nicht gleich wieder da sein würden, aber auch vorne hapert es ja. Und ja, die Reaktion der Fans, es gab nach dem Spiel was sind das denn, Gesänge oder Rufe von wegen Supermer El Carnet, erhöht mir die Preise nochmal, von wegen im Sommer wurden die Dauerkarten 15% erhöht, obwohl die Qualität natürlich verschlechtert wurde, gelitten hat, also auch da enorme Unzufriedenheit, man hat auch jetzt von der Stimmung auf den Rängen nicht gespürt, dass da irgendwie gegen Atleti groß was gehen könnte und so gab es jetzt in den letzten 3 Heimspielen vom FC Sevilla 0-9 Tore, 3 gegen Barca, 4 gegen City, 2 gegen Atleti und jetzt kommt der Verein mit der 0-9, BVB 0-9, müsste ja eigentlich dann fast schon ein leichtes Spiel haben, gut, BVB auch nicht gut drauf, aber so wie Sevilla aktuell neben sich steht, muss das ja fast die nächste Nicht-Klatsche geben, aber würde mich schon wundern, wenn Sevilla wenn Lopetegui das Ruder noch rumreißen kann.
Ja, da bin ich bei dir. Die Zahlen sprechen ja wirklich eine klare Sprache. Verlieren ist ja das eine, ne? Mal verlierst du mal 1-2 oder irgend sowas, okay. aber kein Torschießen in all diesen super wichtigen Crunch-Games zu Hause. Und der Sanchez-Pizjuan hat auch wirklich sein Flair verloren, seine Einschüchterung, die dieses Stadion dann schon immer hat. Dass du da wirklich diese Euphorie spürst, diese Anfeuerung von den Rängen, die dann die Mannschaft nach vorne peitscht, die dann mit sehr viel Selbstbewusstsein spielt. Das ist ja alles verflogen. Also es ist absolute Krisenstimmung im Stadion. Ich habe es ja zweimal live miterlebt. Da sitzen die Leute stumm und sie wissen, da geht gar nichts und die Mannschaft natürlich glaubt nicht an sich selbst und so. Ja, kassierst du eine Klatsche und eine heftige, bittere Niederlage nach der anderen. So kann es nicht weitergehen, außer wie er sich. Von daher, da muss was getan werden. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich könnte mir vorstellen, dass ein alter Bekannter zurückkehrt nach Sevilla. Ohne, dass ich jetzt was dazu gelesen habe, gibt noch keine Rumors, ich habe nichts aufgeschnappt, einfach nur aus meinem Bauchgefühl heraus.
Bin ich gespannt.
Denn in Spanien ist es ja schwierig, neue Trainer zu finden. Mhm. Du weißt ja, wenn einer in einer Saison eine Mannschaft trainiert hat, kann er ja keine andere Mannschaft trainieren. Also wenn jetzt Barca Xavi entlassen würde, könnte der nicht eine Woche später bei Sevilla anheuern oder so, wie es ja in Deutschland der Fall ist, sondern du darfst ja immer nur einen Verein pro Saison nehmen als Trainer und dann gibt es ja nicht so viele, die noch keinen hatten und frei sind. Einer, der frei ist, ein alter Bekannter, Marcelino Garcia Toral. Der hat ja bei Athletic Bilbao im Sommer aufgehört oder vor dem Sommer, ist aktuell vereinslos logischerweise und war schon mal bei Sevilla. 2011 bis 2012, ja, ein Saisonchen hat er da trainiert und danach natürlich paar Jahre bei Villarreal, bei Valencia und jetzt eben Athletic Bilbao gewesen. Also der wäre nämlich frei und das ist ja schon ein anerkannterer Fachmann in Spanien mit einem größeren Namen. So, ansonsten wüsste ich jetzt so nicht die obvious choice, wo du sagst, die macht uns besser, die hilft uns direkt oder das ist ein Name, der irgendwie irgendwas entfacht. Der ist mir jetzt eingefallen von Marcelino, also ob jetzt auch da was dahinter steckt, weiß ich nicht. Ist jetzt nur ein Hinweis von mir an den Kollegen Monchi, falls er zuhören sollte.
Ja, auch ein José Bordalas oder Javi Gracia, ehemals beide beim FC Valencia, wären ja noch frei. Aber wenn man so auf die Diario de Sevilla, also die Tageszeitung aus Sevilla, schaut, dort fällt der Name Sampaoli, aber noch ein bisschen von Lopetegui kriegt wohl noch irgendwie ein oder zwei Spiele, keine Ahnung, aber ist wohl Sampaoli so ein bisschen on hold, dass der Vorstand wohl schon irgendwie Kontakte geknüpft hat, um irgendwie kurzfristig, weil alle drei Tage Spiele, möglicherweise den Sampaoli in Argentinien da zu holen. Ob das stimmt, mal schauen, aber wohl gegen BVB da nochmal mit Lopetegui auf der Bank, logisch, es ist ja auch schon irgendwie morgen, übermorgen.
Auch da wäre es eine Rückkehr bei Sampaoli, ne? Der war ja auch 2016 bis 2017.
Sah noch anders aus, ja.
Weiß ich gar nicht. Aber eine Saison war ja da. Ja. So schlecht hat er sich, glaube ich, damals auch nicht geschlagen. So aus der Erinnerung heraus. War ja teilweise schon flotter Pressing-Fußball, was die Mannschaft einfach braucht, ne? Dass sie Vollgas, dass sie marschiert, dass sie an sich glaubt. Und er hat bei Marseille ja eigentlich super Arbeit geleistet, bis er dann jetzt im Sommer, warum auch immer, gegangen ist. Französischen Fußball verfolge ich nicht so genau. Also keine Ahnung, ob er entlassen wurde, zurückgetreten ist, ob es da Knatsch mit dem Präsidenten gab. Habe ich nicht auf dem Schirm, aber er meiner Wahrnehmung nach hat er eigentlich sehr, sehr gute Arbeit, fast das Maximum aus Marseille mehr oder minder rausgeholt. Ja. So ungefähr, sage ich mal. Von daher, ja, das wäre ein Name, den fände ich jetzt schon auch interessant.
Wenn jetzt BVB-Fans noch ein paar Gründe hören wollen, warum überhaupt der FC Sevilla so am Kriseln ist, nachdem er ja 3 Jahre in Folge Champions League und eigentlich auch ja immer irgendwie nicht so weit weg war von den Meistern. Es ist ja nicht nur, dass die Abwehr verkauft wurde, es ist auch trotzdem noch eine der ältesten Mannschaften mit durchschnittlich 28 Jahren, die drittälteste Mannschaft der Liga. Du hast dort sehr viele Legionäre, es wird nicht so auf Talente gesetzt, der Nachwuchs von Sevilla ist nicht so stark. Wenn mal irgendwie ein Brian Gil hochkommt, wird der eher verkauft und dann eben viele Ältere geholt. Jetzt zuletzt waren Isco wurde geholt oder was weiß ich, Papu Gomez, Lamela, Suso, Delaney, das sind jetzt nicht unbedingt irgendwie neue Talente, wo man merkt, die haben jetzt noch 10 Jahre vor sich. In Tejesh, Macau, Tecatito gab es ja auch noch. Also da ist auch, Monchi hat ja klar gesagt im Sommer von wegen, wir sind ein Verkaufsclub, wir leben auch davon, dass sie den Diego Carlos und Jules Condé mussten irgendwann weg. Ja, aber es kommt dann eben aktuell zu wenig Qualität nach und deswegen eher ein älterer Legionärsclub und auch deswegen glaube ich gerade sehr viele Probleme, dass da nicht so viel Explosivität, nicht so viel Frische auf dem Platz ist, wie das vielleicht noch vor 2-3 Jahren war und auch deswegen ist man aktuell nur Tabellen 17. Dort werden sie nicht bleiben, andere werden da schon auch nochmal runtergespült, aber ja, sieht nicht gut aus, Mal gucken, der BVB hat da die Chance, vielleicht Lopetegui endgültig rauszukicken, aber da
ist ich auch so. Ich glaube, für die Chance könnte nicht günstiger sein, für den BVB in Sevilla zu spielen, denn normalerweise ist das ja ein super hitziges Spiel auf Augenhöhe, wie vor, ich glaube, 2 Jahren, wo es 2-2 und 2-3 endete. Da war es wirklich ein tolles Fußballspiel auf Augenhöhe, wo du ja die Münze werfen kannst, wie das Spiel ausgeht. Jetzt so sehr
war noch
wie
Haaland gegen Bono, ne? Diese Situation.
Genau, ich glaube, Haaland hat er nicht sogar 2 oder 3 Tore in Pissoir geschossen beim 3-2 und dann im Rückspiel hat er irgendwann gedacht, naja, damals gab es ja, glaube ich, die Auswärtstorregel noch, wenn ich mich nicht irre. Ja. Deswegen glaube ich, dass jeder dachte, naja, Monsterergebnis im Hinspiel, im Rückspiel schaukeln wir das und dann ist auch das Rückspiel völlig eskaliert und dann hatte der BVB da richtig auch ein bisschen Dusel gegen Sevilla, die eben schon gezeigt haben, dass sie, ja, wenn sie an sich glauben, dass sie alles erreichen können, aber an sich glauben tut die Mannschaft jetzt nicht, von daher sollte, naja, leichtes Spiel will ich jetzt keinesfalls sagen, aber der BVB ist definitiv gefestigter und die bessere Fußballmannschaft jetzt. Deswegen, ja, das ist ein kleiner Mutmacher an die BVB-Fans. Und hier ist eine andere Überleitung, weil du gesagt hast, dass die Legionäre spielen beim FC Sevilla. Das Gegenteil eines Legionärs ist ein Gegner vom Wochenende von Sevilla, nämlich Koke, der neue Rekordhalter bei Atletico Madrid ist mit 554 Einsätzen. Der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Historie von Atletico Madrid. Also herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Der Anti-Legionär sozusagen.
Der Anti-Legionär, ja. Ich wäre jetzt auch, hätte jetzt schon auch mir überlegt, von wegen Sevilla kritisieren ist das eine, aber wir müssen dann auch mal vielleicht Atleti immer wieder loben und da eben speziell Koke aktuell im Fokus. Der bisherige Rekordspieler war Adelardo Rodriguez, der hatte 553 Mal für Atleti aufgelaufen. Das war bis 1976. Also seitdem hat dieser Topwert nicht mehr gewackelt. Jetzt ist Koke da und der hat ja auch noch ein paar Jahre auf dem Buckel. Da bin ich gespannt, hat jetzt eben das 1-0 vorbereitet für Llorente. Da, Felicidades.
Er ist erst 30, also von daher, wenn man jetzt hochrechnet, naja, 4-5 Jahre spielt er noch, sagen wir mal 40-50 Spiele pro Saison, also da kommen noch ein paar Spielchen drauf. Das wird ein richtig, richtig fetter Rekord. Er ist halt immer gesetzt, ist Kapitän und ist ja auch einer der wenigen, der fast nie verletzt ist. Das ist auch so jemand, der scheinbar sehr, sehr gut auf seinen Körper aufpasst und da einfach sehr professionell ist. Von daher absolute Atletico-Legende jetzt schon mit diesen Meilensteinen und wird natürlich an seinem Denkmal noch weiterhin bauen und basteln.
Ja, und da eben jetzt Atletico das erste Mal seit 2020 gegen Sevilla gewonnen, das erste Mal in Sevilla gewonnen seit 2018. Wir hatten ja oft auch gesagt, Lopetegui und die Topspiele, das kann ja nicht so, gegen Real, gegen Barca gab es noch nie was zu holen. Atleti hatte ab und zu dann doch mal vielleicht gewonnen, aber jetzt hat auch da Simeone das Blatt mal wieder gedreht und es sieht da jetzt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Platz 5, man ist wieder in Reichweite zur Champions League, also Atletico. Weil eben, wie gesagt, Simeone ein bisschen was vielleicht angepasst hat, eben Llorente eher ein bisschen zentraler aufgestellt und eben, ja, Morata weiter vorne gesetzt, ist auch ganz gut drauf. Und da geht's jetzt nach Brügge, wie immer, Atleti in der Champions League, Wundertüte, Überraschungstüte, da ist scheinbar alles möglich bei denen in dieser Gruppe, ob das aus ist oder Europa League oder doch irgendwie weiterkommen, da, weiß nicht, schwer das zu tippen, Brügge ja auch perfekt gestartet, aber vielleicht jetzt mit ein bisschen Coolness und Abgezocktheit wird der Atleti auch schon gut was holen.
Ja, müssen sie was holen, wenn du auf die Tabelle blickst. Atletico 3 Punkte hinter Brügge. Da musst du gewinnen in Brügge. Denn Leverkusen, Porto, die nehmen sich natürlich auf der einen Seite die Punkte gegenseitig weg, aber wenn Leverkusen zum Beispiel in Porto gewinnen sollte, dann wäre Leverkusen bei 6 Punkten und wenn du dann in Brügge nicht gewinnst oder vielleicht sogar verlierst, dann wird es ja wirklich ein bisschen kitzelig, kribbelig in der Gruppe, in der es ja eh schon kribbelig ist. Von daher, das ist ein super, super wichtiges Spiel für Atleti, die müssen da jetzt den Schwung mitnehmen. Ja. Apropos Schwung mitnehmen und ein Lob für einen Atleti-Spieler, ich möchte auch mal Alvaro Morata mal wieder loben. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht, also Fan von ihm führt jetzt zu viel, aber ich finde, er ist ein richtig, richtig guter Fit bei Atletico, gefällt mir da immer sehr, sehr gut, passt sehr gut zur Mannschaft und jetzt 2 super wichtige und schöne Tore geschossen. Für Atletico natürlich das Tor, dieser Top-Lupfer, mega geil, ich bin großer Lupfer-Fan, eiskalt gemacht. Und
hat auch er von Raul gelernt.
Ja. Das weiß ich nicht, kann natürlich sein, er war ja in der Jugend bei Real. Und auch für Spanien ein super, super wichtiges Tor in der 88. in Braga bei Portugal geschossen. Du hast es natürlich nicht verfolgt, weil du boykottierst ja immer die Länderspiele. Aber Espanja ist im Nations League Halbfinale im Final Four dank eines Crunch Goals von Alvaro Morata. Also muss man auch den Kollegen Morata, der ja oft geächtet wird und geschmäht wird, in zumindest in den sozialen Medien, muss man auch mal loben. Nach wie vor für mich ein Top-Fit für Atletico. Der Mittelstürmer, der ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht steht, weil der einzige Mittelstürmer im Kader nach wie vor. Und wenn du den richtig einbindest und die Mannschaft sich findet, ist das ein Top-Spieler für Atletico. Da bleibe ich dabei und das beweist er aktuell wieder. Ist gut drauf.
Ja, und in Hinblick auf WM und die Selektion bestimmt auch der Offensivster, der am meisten in Form ist. Und Ferran, Asensio und Fati, dann haben wir noch Sarabia und Olmo eh verletzt. Die sind es dann eben eher nicht und Morata dann doch eher noch verlässlich und wird dann, ja, klar gesetzt sein natürlich unter Luis Enrique Martinez. Gut, wir gehen mal zu ein paar Partidas. Ich hatte eben das Thema, das Stichwort Legionäre. Der FC Sevilla ist mit 18 Legionären der Club mit den meisten. Wer ist denn der Verein mit den wenigsten Legionären? Das ist eigentlich eine sehr einfache Frage.
Wie definierst du Legionäre?
Also aus fremden Spielern, die nicht aus der eigenen Jugend kommen.
Nicht aus der eigenen Jugend, das wollte ich sagen, weil ja. Legionär klingt ja auch wie jemand, der alle Jahre den Verein wechselt. Das kann ja auch jemand sein, dass er einmal gekommen ist und dann so. Startelf oder generell im Kader?
Generell im Kader.
Das muss ja dann der FC Barcelona sein.
Nee. Also, Moment. Wenn ich jetzt sage, die Antwort, dann wirst du, ach so, ja klar.
Moment. Mit ach so, ja klar, der Bilbao natürlich, ja. Der Atletico. Ach so, ja. Okay.
Gut. Mit eigentlich nur Eigengewächsen. Da steht eine 1 bei Transfermarkt bei Unterlegionen.
Ja, war jetzt ein Denkfehler von mir, dann direkt an Barca zu denken, weil ich dachte, worauf will er da anspielen hier? Ja. Nee, klar.
Ja. Barca hat auch nur 10, also das ist schon auch ein guter Wert. Real steht bei 16, egal. Wir sind beim Athletic Club und dort hat man aktuell jedes Heimspiel ist ein Festspiel. Jetzt zum dritten Mal in dieser Saison haben die 4 Tore erzielt. Das gab es, ich glaube, in der gesamten Marcelino-Zeit insgesamt nur 3-mal. Jetzt eben, weil Valverde ist zurück, lässt die Mannschaft spielen und profitiert natürlich auch von beflügelnden Williams-Brüdern, die jetzt auch schon wieder beide im gleichen Spiel getroffen haben. Das gab es ja lange nicht mehr. Ja, und jetzt wurde Aufsteiger Almeria mit 4-0 nach Hause geschickt. Ich hatte 3-0 getippt, habe schon gedacht, es gibt wieder eine Party und dann setzen die noch eins drauf. Also Athletik kann man sich aktuell anschauen, da ist Tempo, da ist Action und die Williams-Brüder, ja, denen gelingt aktuell sehr, sehr viel. Nico ja auch bei der Nationalmannschaft gleich mit Erfolg debütiert.
Ja, das Kuriose ist, dass sie ja nicht beide für Spanien spielen können, obwohl sie beide in Spanien geboren sind, weil Nico hat sich für die Spanier entschieden. Aber sein älterer Bruder hat sich für... Ist es Ghana? Nee.
Doch, Ghana. Aber Iñaki war ja schon mal für die spanische...
Darauf wollte ich ja hinaus, dass er eigentlich ein Spiel für die, ich glaube, U-Nationalmannschaft bestritten hat und sich dann aber trotzdem nicht für Spanien entschieden hat, obwohl er auch in Spanien geboren ist, sondern anders als sein Bruder für die ghanaische Nationalmannschaft. Sonst hätten wir vielleicht sogar ein Brüderpaar bei Spanien bei der WM.
Er so ist schon mal 2016 ist er mal für die A-Nationalmannschaft auch aufgenommen.
War sogar A-Nationalmannschaft.
Ja, war damals noch. Deswegen war das jetzt im Sommer oder so ein kleines, großes Thema von wegen, er hat sich jetzt doch umentschieden, es geht jetzt doch nach Ghana, was dann natürlich auch ermöglicht werden sollte. Ist für mich okay, weil dort ist er dann gesetzt, ist er der Star und kann dort auch ganz kurz aufspielen. Bei Spanien wäre er dann doch nur einer von vielen. Und ich hatte auch so das Gefühl bei Nico Williams, der wird jetzt nur berufen, um ihn erstmal zu blocken. Klar, er hat jetzt Erfolg gehabt in seinem ersten Länderspiel und war da am Tor beteiligt, aber hatte schon auch ein kleines Geschmäckle, weil ich weiß jetzt nicht, ob er die ganz großen Chancen hat, wirklich auch berufen zu werden, weil du hast ja trotzdem noch
einen Ich lege mich fest, er wird berufen.
Ja?
Ich glaube, der jüngere Williams-Bruder
wird er Spaniens Odonkor.
Ja, ich glaube, er wird der bessere Adama Traoré werden, der dir einfach vor allem als Einwechselspieler, wenn du Speed brauchst, wenn du auf dem Flügel jemanden brauchst, der da Tempo macht, der dann hinten raus als Super Joker das Spiel vielleicht noch wendet, ist er die wesentlich bessere Option als beispielsweise Adama Traoré, der ultra eindimensional ist. Der kann ja wirklich nur laufen und sonst nichts.
Odonkor.
Deswegen ist eher Adama der spanische Odonkor. Ja, okay. Aber Nico hat ja auch, glaube ich, gegen Real Madrid letztes Jahr, war das im Pokal oder wann auch immer, gezeigt. Ich glaube, auch Barca hat er theorisiert in einem Spiel, dass er da wirklich was drauf hat. Das ist wirklich auch ein wesentlich besserer Fußballspieler, super jung, also logischerweise noch entwicklungsfähig und wirklich eine Waffe. Und deswegen lege ich mich fest, ich glaube, der reist als Super-Joker mit zur WM. Vielleicht tatsächlich auf Kosten von Ansu Fati oder von Asensio oder von Wut. Also deswegen, mein Tipp ist, er reist mit, ich glaube schon.
Schauen wir mal. Athletic eben aktuell voll im Höhenflug und haben auch den mit Platz 3 jetzt den besten Saisonstart seit 1956. Da können wir loben. Man sind wir auf der Gegenseite, jetzt sind wir bei Almeria. Die waren letzte Saison noch die beste Defensive der Segunda Division. Da sieht man aktuell nichts, auch gegen Athletic mal wieder viel zu viele Fehler. Jetzt sind sie nach einem ordentlichen Saisonstart auf Platz 18 runtergerutscht und seitdem Sadik, der Topstürmer, weg ist, 4 Spiele, kein eigener Treffer. Da sieht es für Ruby nicht ganz gut aus, aber ich glaube, im Kader hast du schon noch Qualität, um das Ruder umzurennen. Es muss halt nur mal wieder ein Tor fallen und es muss auch hinten mal wieder die Fehlerquote abgestellt werden. Dass du in Bilbao verlierst, ist keine Schande.
Ja, aktuell will da niemand spielen. Ich traue mich gar nicht zu schauen, wann Barca daran muss. Es dauert ein bisschen, weil sie spielen erst zu Hause in ein paar Wochen. Während dieser Teufelswochen jetzt im Oktober spielen sie auch gegen den Athletic Club, aber immerhin nur im Camp Nou. War ja immer eines der schwersten Auswärtsspiele überhaupt außerhalb dieser Topspiele. Ne? Mhm. Nach Bilbao reisen für Real, für Atletico, für Barcelona, die da reihenweise in den letzten Jahren immer wieder verloren haben. Real eher in der Copa, aber Barca in der Copa, in der Liga. Auch Atletico hat letztes Jahr verloren. Und jetzt, wirst du erst recht nicht ins San Mamés reisen müssen. Also die sind wirklich super gut drauf, was Valverde da für eine Arbeit macht. Wow, geht natürlich ein bisschen unter, weil ne, so das kleine spanische, gallische Dorf, vor allem in den deutschen Medien findet der Verein ja nicht so statt. Aber 16 Tore nach 7 Spielen, gewinnen ja die Heimspiele plötzlich und haben eine Offensivwucht, die Valverde einfach neu entfacht hat. Also da wird Top-Arbeit geleistet vom Ex-Barca-Coach und von daher sind sie aktuell auf Platz 3, nur 2 Mannschaften besser. Super Saisonstart, hätte ich so auch nicht gedacht. Also dass Valverde ein Top-Coach ist, vor allem für den Athletic-Club, ist das eine. Aber dass sie so grandios starten, hätte ich nicht erwartet. Das ist echt klasse.
Kann man sich ansehen. Das war das eine Partidazo, gab noch andere Partidazos, überraschenderweise zwischen Getafe und Valladolid. Ich glaube, da haben einige vielleicht auf 0-0 getippt oder so, wie Cedric, unser Tabellenführer, hatte das auch, ich auch 0-0 getippt. Ja, und am Ende geht das 3-2 für den Aufsteiger aus. Der ging in Führung, dann plötzlich 2-1 für Getafe, kurzer Doppelschlag innerhalb von irgendwie 1-2 Minuten. Am Ende dann aber setzt sich Valladolid doch noch durch. War einiges geboten, Getafe hatte noch einen Elfmeter bekommen, aber Enes Ünal hat gegen Masip verschossen, so war da einiges los und jetzt sind da beide Teams in der Tabelle punktgleich und Tordifferenz gleich. 7 Punkte minus 7 das Torverhältnis, also da Getafe, ne, hätte man auch den Punkt holen können, wenn der verschossene Elfmeter nicht gewesen wäre, aber Valladolid auch eine dieser Mannschaften, wo man den Trainer loben kann, Pacheta in dem Fall, wo es eben heißt, ja, da wird auch ein bisschen nach vorne gedacht, nicht nur dran denken, Punkt halten und irgendwie aufs 0-0 gehen, sondern schon auch ein bisschen mutiger Offensivfußball und das merkt man aktuell bei einigen Spielen. Wir sind dann später auch noch bei Girona, ist es was Ähnliches und eben Valladolid tut aktuell der Liga gut, auch wenn sie natürlich jetzt noch nicht so super erfolgreich sind.
Hätte ich nicht gedacht, dass sie da gewinnen, weil Getafe zuletzt ja den Real Sociedad zu Hause geschlagen hat, 2-1 und in Osasuna, über die wir gleich sprechen werden, die ja alles andere als schlecht drauf sind in der Saison, im Gegenteil, die ja richtig gut drauf sind, in Pamplona bei Osasuna hat ja Getafe auch gewonnen. Deswegen hätte ich schon gedacht, das wird nichts für Valladolid, die ja selbst eigentlich überschaubar in die Saison gestartet sind, die einer für mich nach wie vor trotz Sieg einer der ganz, ganz großen Abstiegskandidaten sind, nach 3 Niederlagen in Folge. Zuletzt 2-mal kein Tor, dass du dann in Getafe, wenn die so gut drauf sind, gewinnst, ist nicht verkehrt, aber da sieht man mal Länderspielpause. Ne? Da ist Momentum einfach flöten, da werden die Würfel ein bisschen neu gemischt. Nee, Würfel kann man nicht mischen, Karten kann man neu mischen. Absoluter Big Point für Valladolid, einer dieser Spiele, wenn du da 3 Punkte holst, das sind 3 lebensnotwendige Punkte, die am Ende eben über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden könnten, weil das ja eines dieser normalerweise direkten Duelle ist. Also
ja, genau.
Top-Sieg.
Anderen Abstiegskandidaten, ja. Weitere Partidazos. Espanyol gegen Valencia. Die erste Halbzeit, die war nix. Zweite Halbzeit, da ging's ab. 4 Tore sind gefallen. Dann noch 2 andere starke Schüsse von Guillamon und Nico hat auch einen ordentlichen Strahl ausgepackt. 2 rote Karten noch jeweils, eine auf beiden Seiten, inklusive eben Nachspielzeitsausgleich vom FC Valencia. Espanyol bleibt weiter ohne ersten Heimsieg. Valencia bleibt weiter ohne ersten Auswärtssieg unter ihren jeweils neuen Trainern. Aber da war einiges geboten. Also wenn ihr euch nochmal Highlights anschaut, gibt es vieles anzuschauen. Auch noch eben Real Sociedad später, aber eben da ein paar schicke Schüsse. Rossellou mal wieder getroffen. Da der Sergi Dada, die Espanol-Legende, hat so ein bisschen wie Gregor von den Kickers einen Schuss rausgehauen, wo sich der Ball in der Luft mehrfach dreht und die Richtung wechselt, wie auch immer er das gemacht hat.
Ich glaube, das muss ich nachschlagen, weil das habe ich nicht gesehen.
Ja, doch, das war irgendwie, ich habe mehrfach hingeschaut, ob er irgendwie abgefälscht wurde, aber konnte ich nichts erkennen.
Gregor von den Kickers, oh Mann, ey. Das habe ich früher auch geschaut, diese Serie. Ja,
werde nicht.
Richtig geil. Auf RTL 2 oder wo das immer lief. Mega cool. Da kommst du von der Schule heim und dann um 13 Uhr oder wann das lief, 13:30, 14 Uhr, irgendwie sowas, direkt die Glotze an und dann die Kickers.
Pokémon schauen. Und dann Dragon Ball.
Ach, mega gut, mega Zeit. Gut. Also das Tor muss ich mir anschauen. Jetzt hast du mir Lust drauf gemacht.
Ja, siehst du, habe ich doch mir irgendwie gedacht. Aber schlussendlich eben Espanyol ist um den ersten Heimsieg unter Neucoach Martinez gekommen, weil der Torhüter was dagegen hatte. Das ist Fernandes, ein neuer Mann, der zweimal nicht richtig zugelangt bei Schüssen. Beim, was war das, Nico? Schuss, glaube ich, hat er irgendwie noch so in die Hand hinbekommen und dann gerade noch so vor der Linie den Schuss abgewehrt, nachdem er den noch anders hätte parieren können. Und dann beim zweiten Mal eben, das war so von Schimmert, eine Bogenlampe, die sich dann so ins Tor senkt und fällt, den er komplett fast Pieplitzer-mäßig verschätzt hat. Ja, da klarer Fehler von ihm, danach mit entschuldigender Geste zu den Fans, war er auch in der Nachspielzeit. Also da bitte für Espanyol, die sind weiter eine sehr unangenehme Mannschaft mit den meisten Luftzweikämpfen, den meisten Interceptions und so weiter, aber eben zu fehleranfällig, so nur ein 2-2 da zwischen den beiden Teams. Kann man sich anschauen, die Highlights, und vor allem kann man sich auch anschauen, Girona gegen Real Sociedad. Wer hätte da 8 Tore getippt? Ich glaube, keiner.
Das war das Party-Dasse des Spieltags. Ja. Völlig verrücktes 3-5 aus Gironas Sicht. Ja. Wahnsinn. Da ging es ab. Vor allem hat ja Girona losgelegt wie die Feuerwehr, nachdem sie, oder nicht losgelegt wie die Feuerwehr, sie waren ja in Rückstand, aber dann eben recht schnell das Spiel gedreht, dann wieder Ausgleich vor der Pause, dann wieder Girona in Führung, also es stand 0-1, dann stand es 2-1, dann stand es 2-2, dann stand es 3-2 und dann am Ende 3-5, weil Real Sociedad hinten raus einfach noch 3 Tore geschossen hat, also absolute Achterbahnfahrt eines Fußballspiels. Da sieht man auch wieder, Girona ist eine spielstarke Mannschaft, die auch wenn sie auf Art und Weise gepampert würde, wie diese nicht so sein sollte, ne, mit diesem Citigroup-Konglomerat, das da dahinter steckt, das den einen oder anderen Spieler ausleiht, aber fußballerisch tun sie dieser Liga gut, weil sie an sich glauben, weil sie draufgehen, weil sie nach vorne spielen und weil sie auch einfach Talent haben als Mannschaft, auch wenn sie jetzt eben 3-5 verloren haben, aber es war einfach ein Partidasso und das sind diese Spiele, die man ja als neutraler Fan sehen will. Ne? Mannschaften, die sich eben was zutrauen, die auch gegen größere Mannschaften gegen Europapokal-Teilnehmer nicht hinten einfach mauern und irgendwie auf ein 0-0 hoffen oder so, sondern die sich was zutrauen und die für Spektakelfußball sorgen. Also von daher absolutes Partidasso und Girona, Bereicherung für La Liga. Ja.
Genau, das hatten wir auch letztens schon beim Thema Athletik gegen Rayo, war das schon auch da, 3-2-Sieg von Athletik, wo man einfach merkt, da sind zwei Mannschaften, die stehen sich gegenüber, die eher offensiv denken, eher das Risiko suchen, als erstmal den Punkt halten. Das tut La Liga gut. Wir hatten die letzten Jahre zu viele Getafes und Cadiz und teilweise vielleicht auch Osasunas, die erstmal nur das 0-0 halten. Wie auch jetzt vielleicht im Bernabéu, aber da Girona tut der Liga gut und dass es dann nicht immer zum Sieg reicht, ist dann so. Fans lieben solche Spieler, Trainer hassen es, wenn so viele Gegentore auch passieren, aber auch das durchaus sehenswürdig, nochmal die DAZN-Highlights da anzuklicken. Und dann kommen wir so langsam mal zu den, zu das, was an der Tabellenspitze passiert ist. Was ist denn da passiert? Man ist das ja gar nicht mehr gewohnt. Wer steht denn da oben? Sind die das gewohnt, dieser Verein? Wer ist denn das? Erklär uns mal auf.
Hör halt auf zu sticheln. Erstens übrigens hast du Osasuna Unrecht getan, denn die sind, klar, es gibt immer mal 0-0 oder so, aber das ist ja auch eine Mannschaft, die presst, die drauf geht, die mutig ist. Also hier Cadiz und Getafe mit Osasuna vergleichen, das finde ich nicht okay.
Ja, okay, ist nicht okay.
Das ist die gekränkte Real Madrid-Seele, die da spricht. Denn jetzt kommt nämlich die Überleitung, wer da an der Tabellenspitze steht. Der FC Barcelona steht erstmals wieder nach über 2 Jahren an der Tabellenspitze. Also anders gesprochen, Real Madrid wurde von der Tabellenspitze verdrängt, weil sie den ersten Punktverlust in dieser Saison hatten. Blütenweiße Weste davor, 6 Siege in Folge, spaziert quasi an die Tabellenspitze. Aber jetzt eben just gegen Osasuna. Die haben den Dolch ein bisschen ins weiße Herz gesteckt oder in die blütenweiße Weste befleckt. Real Madrid Also von der Tabellenspitze verdrängt beide natürlich noch, Barca und Real mit 19 Punkten. Aber eben, wir wissen es ja, solange nicht Hin- und Rückspiel stattfindet zwischen zwei Mannschaften, gilt ja die Tordifferenz. Und Barca hat plus 18, Real Madrid nur plus 11. Deswegen ist Barca Tabellenführer. Letztmals waren sie das im Juni 2020. Das ist, jetzt muss ich nachschauen, weil ich mir die Zahl gar nicht merken konnte, 833 Tage her. Letztmals in La Liga, also über den ganzen Spieltag, ne, nicht jetzt, du spielst am Samstag und Real oder Atleti spielt am Sonntag, über den ganzen Spieltag, am Ende des Spieltags, war Barca zuletzt vor 833 Tagen Tabellenführer der Liga. Krass, oder?
Der Opa erzählt aus dem Krieg.
Richtig krass.
Ewig her. Er war dann eben noch nach der Corona-Pause, wo dann Real am Ende noch Meister geworden ist, hat ja auch dann Barca ein paar Spiele verschenkt oder so. Aber darum soll es nicht gehen. Da auch, eigentlich muss man, können wir jetzt bei Real anfangen, aber wir können auch bei Barca anfangen, auch da Respekt zollen, denn solche Spiele, dieser Sieg wie gegen Mallorca, haben sie die letzten Jahre zu oft verpatzt. Jetzt haben sie eben diesen Unterschiedsspieler, der aus einer guten Chance eben ein Traumtor rausholt, also da Lewandowski, absoluter Gamechanger. Ja, Mallorca war dran und Kangin Lee noch knapp irgendwie den langen Pfosten verzogen, aber das ist einfach der Unterschied aktuell für dieses Barca, die plötzlich eben diese Spiele jetzt gewinnen, selbst mit einem Piqué in der Abwehr auf einmal, der da auch irgendwie,
hat ein gutes Spiel gemacht, Piqué.
Aber ich glaube, ihr hättet trotzdem gerne Araujo.
Aber man hätte natürlich lieber Araujo und Koundé, die beide verletzt sind, deswegen Piqué ausgeholfen klingt jetzt so, als wenn er, wenn er auf dem alten Teil wäre und hier nur
aus der Altherrenmannschaft.
wir hatten ein gutes Spiel gemacht. Ja. Klar, es gab nicht so viel zu tun gegen Mallorca. Barca hat auch nicht so viel getan, nämlich nach vorne und mit Ball. Mhm. Im Endeffekt war der Unterschied, du hast es angesprochen, Gamechanger Lewandowski, das war der Unterschied im ganzen Spiel. Sein Geistesblitz nach Ansu Fati Vorlage, wobei so eine richtige Vorlage war es ja nicht, sondern es war 80%, 90% die individuelle Klasse von Robert Lewandowski, der absolute pure Weltklasse ist. Man kann nicht müde werden, das zu betonen, weil ich auch nicht gedacht habe, dass der so schnell so krass funktioniert bei Barca. Aber leck mich am Ärmel, ist das ein Unterschiedsspieler. Pure Weltklasse, auch mit seinem Abschluss wieder da. Ich weiß gar nicht, wie der da unten reingehen kann. Ich habe dieses Schutzfenster so gar nicht gesehen. Weil schlänzt halt aufs lange Eck und dann fischt halt der Torwart locker ab, wie es ja oft der Fall ist. Nee, haut ihn da unten rein. Körperdrehung aus einem Guss oder diese Finte da. Game Changer. Denn sonst, muss man ja ehrlich sein, ist in diesem Spiel ja nicht viel passiert. Atleti, um Gottes Willen. Mallorca hatte eine große Chance durch, ich glaube, Costa war es, wo er kurz vor Ter Stegen aufgetaucht ist, nach so einer flachen Hereingabe-Flanke. Hat Ter Stegen gesaved, das war die größte, beste Chance von Mallorca. Barca hatte nie wirklich irgendeine Chance noch. Also haben wirklich nur verwaltet und das Spiel ruhig zu Ende gespielt, mit ein bisschen hier und da wanken, aber ohne große Chancen. Also eigentlich ist nicht viel passiert in dem Spiel. Man hat Kräfte konserviert und gespart für die Wochen der Wahrheit jetzt. Aber der Unterschiedsspieler war der Weltklasse-Spieler vorne im Angriff, Lewandowski. Ja. Und du sagst, dass das sind Spiele, die drei Punkte wie diese, wo du kaum was machst, wo du eine Glanzleistung hast, eines individuellen Spielers, bei Real oft natürlich Vinicius und Benzema in den letzten zwei Jahren, jetzt hat Barca eben vorne den Lewandowski, das sind drei Punkte, die am Ende den Unterschied ausmachen können in der Tabelle. Nicht nur jetzt am 7. Spieltag, sondern vielleicht auch am 38.
Ja, war auch so ein typisches Spiel nach der Länderspielpause bei Real, bei Barca oder bei Vereinen mit vielen Nationalspielern. Hat schon gemerkt, vielleicht ein bisschen Frische noch gefehlt. Der Gegner konnte sich zwei Wochen drauf vorbereiten, war dann eben vielleicht ein bisschen druckvoller. Bei Mallorca hat es nicht gereicht zu einem Punkt, bei Osasuna hat es gereicht. Aber trotzdem ist da Lewandowski für mich, ich würde es auch ein bisschen vergleichen, vielleicht so von seinem Hunger, von dieser Ausstrahlung, die er hat, dass er wirklich jedes Spiel treffen will und auch wirklich fast jedes Spiel trifft. Ähnlich wie Luis Suarez damals in der Atletico-Meistersaison. Damals ist er noch nicht so lange her, wo er es einfach allen beweisen wollte und er auch allen bewiesen hat, dass er immer noch was noch in ihm drinsteckt und dass er wirklich da auch der Unterschied war für Atletico zur Meisterschaft. Und so ist Lewandowski aktuell genauso motiviert, genauso hungrig und steckt einfach nicht zurück. Wir haben ihn ja beide, glaube ich, als Pichichi, als Torschützenkönig getippt und jetzt steht er schon, wie war das, bei 8 Toren aus den ersten 7 Spieltagen. Das gab es lange nicht mehr. Und ich glaube, die Statistik hast du jetzt nicht parat. Wer das zuletzt geschafft hatte, das war 1997 das letzte Mal bei Atletico Vieri damals. Und davor 1953 mit 8 Toren aus den ersten 7 Spieltagen. Das war Alfredo Di Stefano bei Real Madrid. Also da Lewandowski schreibt Geschichte. Ist ein bisschen her, ja. Der Opa erzählt aus dem Krieg wieder.
Ja, wirklich Unterschiedsspieler, pure Weltklasse. Wahnsinn. Mallorca hat das, finde ich, übrigens gut gemacht, um so ein Wörtchen über sie zu sprechen. Waren sehr schwer zu knacken, standen natürlich hinten mit 5er und 4er Kette. Aber Barca ist eigentlich, wie gesagt, auch einfach nichts angefallen. Hast auch gesehen, dass sie müde sind, viele Reisen, paar Verletzte natürlich. Alex Balde hat als Rechtsverteidiger ausgeholfen, weil sie ja aktuell keinen haben. Sergio Roberto kann da spielen, aber Xavi sagt immer wieder, ich sehe ihn A, eher als Mittelfeldspieler und B, hatte er zuletzt Achilles. Probleme, das heißt, die Abwehr ein bisschen umgestellt mit Piqué. Zweites Spiel überhaupt, nur gegen die Abstiegskandidaten darf er mal ran, so ungefähr. In Cadiz hat er gespielt und jetzt gegen Mallorca. Für die anderen Spiele traut dem Xavi nicht mehr so zu, also ist wirklich in der Hierarchie der Kollege Piqué komplett fast an die letzte Stelle gerutscht. Also ich glaube, wir sprechen ja gleich über Champions League sicherlich, bei Inter zwei Monsterspiele für Barca. Da wird sicherlich Eric Garcia beginnen an der Seite von Christensen, da bin ich mir sehr sicher. Aber wie gesagt, gegen Mallorca hat Piqué das trotzdem mit Christensen gut gemacht. Viel hatten sie nicht zu tun. Ja.
Wie stehen denn die Chancen auf Wunderheilung bei Koundé? Der hat doch jetzt schon wieder mittrainiert oder so halb trainiert, aber der wird nicht fit für Champions League, oder?
Nee, fit wird er nicht für Champions League, steht auch nicht im Kader. Aber tatsächlich ein bisschen eine Blitzwunderheilung, weil Muskelverletzung dauert ja normalerweise mindestens 3 Wochen und das heißt ja nicht, dass du nach Punkt 3 Wochen auf dem Spielberichtsbogen stehst und spielen kannst, sondern 3 Wochen dauert die Verletzung und dann halt je nachdem, wie der Körper reagiert. Aber nach einer Woche konnte er wieder individuell trainieren. Also am Donnerstag war er erstmals wieder auf dem Platz, eine Woche nach der Verletzung. Das ist schon eine kleine Wundergenesung. Er hat auch am Sonntag ein individuelles Programm absolviert. Also da wirklich auf einem sehr guten Wege. Vielleicht reicht es für ein Klassiko. Ich glaube, das ist so das Datum, das anvisiert wurde. Wann ist der? Am 16. glaube ich, ne? 16. Genau, der Sonntag, der Oktober. Weil da sind sie eben jetzt noch gut 2 Wochen bis dahin. Vielleicht reicht es für da, das wäre dann schon super wichtig, aber jetzt fürs Hinspiel definitiv nicht. Möglicherweise ja sogar fürs Rückspiel gegen Inter, wer weiß. Aber ja, kleine Wundergenesung, aber auch da, Early Days, man will da keinesfalls irgendwas forcieren, weil der ist super wichtig für die Abwehr. Ja. Allein Araujo, das ist natürlich bitter, der hat sich eine Sehne, glaube ich, gerissen und die musste in Finnland operativ zusammengeflickt werden und der fällt ja wirklich dann 2 bis 3 Monate aus. Ja. Also das ist eine richtig harte, schlimme Verletzung, genau, keine WM. Das ist ein richtiger Tiefschlag für Barca, den Araujo. Du bist ja eh kleiner Araujo-Fan.
Ja,
das ist ein absolutes Biest da hinten. Ja. Und vor allem jetzt, wenn du gegen Inter spielst, 2-mal. Ja. Du im Mestalla bist du gegen Athletic Bilbao, gegen Villarreal. Das sind ja noch nicht irgendwelche Gegner, das sind ja Top-Gegner. Die Bayern kommen in der Champions League, den Clásico. Da ohne Araujo ist eh schon schwer. Und dann noch ohne Koundé und Top. Boah, das ist heftig. Also von daher macht das schon Sinn, dass Barca dann auch mit den Kräften haushaltet bei so einem kleinen Gegner wie Mallorca, wenn sie führen und dann nur das Nötigste machen, weil sie sagen, Arbeitssieg nehmen wir mit, wir verausgaben uns nicht, weil wir spielen halt jetzt alle 6 Wochen, 7 Wochen, 8 Wochen am Stück, alle 3 Tage. Jo. Das ist ein hartes Pensum.
Gibt trotzdem viel Hoffnungsvolles beim FC Barcelona. Wie war das? Ter Stegen hat seinen persönlichen Barca-Rekord übertroffen, über 500 Minuten ohne Gegentor. Und Xavi hat einen Zidane-Rekord geknackt. Seine ersten 18 Auswärtsspiele in der Liga ungeschlagen. 13 Siege, 5 Unentschieden. Zidane hat es damals auf 17 gebracht, dann kam die erste Niederlage. Also auch da Respekt für Xavi, für Ter Stegen und Co. Und jetzt geht's eben nach Mailand und die haben jetzt 2-mal verloren und wie ich immer sage, die sind einfach irgendwie, Champions League können die nicht, die können auch Topspiele scheinbar nicht, haben gegen Milan verloren, gegen die Roma, gegen die Bayern, ja, auch wenn sie gut gespielt haben, haben auch gegen Real eigentlich die letzten 2 Jahre gespielt. Aber
wenn du das hier so schön redest, dann gibt's auf die Mütze, ja?
Tja, du musst auch mal hier Selbstvertrauen haben.
Moment, ich sage ja nicht, dass ich kein Selbstvertrauen habe, aber wenn du hier, ja, wird locker und also Inter kann nichts in der Champions League, easy peasy, wir wissen ja, wie das ausgeht, nämlich in der Regel bei Real Madrid spielen, weil regelmäßig sagst du das gegen die Donetsk und Sheriff dieser Welt.
Interessiert Sheriff.
Ja, und ironischerweise oder passenderweise geht es ja just gegen deine Freunde aus Donetsk jetzt für Real Madrid. Mhm. Aber ja, kurzer Wort noch zu Xavi. Wirklich, das ist wirklich eine krasse Sache. Vor allem war ja Und der Koeman war ja Barca auswärts so unfassbar schwach. Auswärts damals ist ja auch wieder ewig her, gefühlt zu viel Fußball in letzter Zeit passiert. Ja. Man, das sind immer so dunkle, nebulöse Erinnerungen. Aber sie hatten ja diese Problemphase, wo sie einfach auswärts nicht gewinnen konnten. Irgendwie keine Ahnung, wie viele Spiele am Stück. Und, genau. So, und jetzt unter Xavi just das Gegenteil. Plötzlich auswärts, wo man sich ja eher immer schwerer tut, logischerweise, als Barca, als Real, als Atletico. 18 Spiele ohne Niederlage. Ja, Rekord von Ancelotti, Rekord von Pep Guardiola hatte, glaube ich, auch irgendeinen Rekord. Ich glaube, den hat er eingestellt, bin ich mir nicht sicher. Also es läuft für Barca Stand jetzt ja richtig gut. Ne? Tabellenführung, privater, persönlicher Rekord, Ter Stegen, 5-0. Xavi Auswärtsrekord, sie haben die meisten Tore in La Liga, sie haben die wenigsten Gegentore in La Liga. Also auf dem richtigen Weg wieder zu altem Glanz der FC Barcelona. Ist noch ein weiter Weg, aber zumindest nach 7 Spieltagen auf dem richtigen Weg.
Ja, gibt da aktuell nichts zu meckern. Zu meckern gibt es eigentlich auch nichts bei Real Madrid. Da ist denn jetzt eben dieser perfekte Saisonstart mit 9 Siegen wettbewerbsübergreifend, 6 in der Liga. Rekord war nicht mehr fern, ist da jetzt eben gerissen, weil man vielleicht ein bisschen zu, nicht überheblich, aber zu sehr gedacht hat, ja, das drehen wir schon noch gegen Osasuna oder das haben wir schon locker im Griff. Und da eben auch so wieder so ein typischer Länderspielpausenpatzer. Die einen konnten sich darauf vorbereiten, die anderen nicht so hundertprozentig frisch, haben lange Reisen nach Südamerika und so weiter. Und dann musste es eben auch mal diese Serie reisen, waren ja schon davor, gab es ein paar Spiele, wo jetzt Real auch nicht immer 90 Minuten die dominantere Mannschaft war, aber wo es dann am Ende eben den längeren Atem hatte, Real. Und jetzt eben gegen Osasuna, die haben davor schon im Bernabéu 0-0 geholt vor einem Jahr. Jetzt holen sie ein 1-1, weil Kike Garcias Schädel irgendwie punktgenau da hinten den Winkel trifft, obwohl er das Tor gar nicht sieht. Da ein starkes Tor. Und dann muss man eben da mal die Tabellenführung abgeben. Das ist kein Weltuntergang. Es wird jetzt Ancelotti-Rausrufe sind noch sehr, sehr leise und die Benzema-Degradieren-Rufe sind auch sehr leise. Also kann passieren gegen Osasuna und jetzt einfach weitermachen. Oder wie hattest du jetzt das Spiel gesehen? Ist da jetzt Real in der Krise?
Nee, das nicht in der Krise. Das sind die Spiele nach der Länderspielpause. Ja. Bei Barca hat das Balde unisono mit Busquets gesagt, dass besonders die Spiele nach der Länderspielpause sind immer besonders schwer wegen den Reisen. Du ziehst deinem Schwung, den du hattest davor, ziehst du komplett den Stecker. Das ist immer so ein kleiner Neustart und die Spieler sind müde und meist wird rotiert, weil danach die Champions League kommt. Und das sind immer die schwersten Spiele, vor allem für die Top-Teams, weil die kleinen Teams halt einfach die in der Regel sehr wenige bis gar keine Nationalspieler haben sich einfach zwei Wochen vorbereiten können auf den Gegner und Real und Barca haben 2 Tage bestenfalls Vorbereitungszeit. Wenn du dann noch Verletzte hast, kommt eins zum anderen. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass Real Punkte lässt, einfach weil sie zu Hause spielen. Also wenn das Spiel in Pamplona gewesen wäre, wäre es was anderes. Ich hätte trotzdem gesagt, sie machen die Hausaufgaben, vor allem weil Benzema ja zurückkam nach Verletzung. Aber offenbar war das kein Segen für Real Madrid, denn er hat ja den Elfmeter verschossen. Und das ist jetzt kurios. Er hat letztes Jahr, du erinnerst dich ja sowieso, beide Elfmeter gegen Herrera verschossen. Jetzt also 3 Elfmeter in Folge gegen Osasuna, gegen diesen Torwart verschossen. Und das Kuriose ist ja, letztes Jahr hat Herrera beide nach rechts gehalten. Also aus Torwartsicht nach rechts wurden beide geschossen, beide gehalten. Und bei dem Elfmeter hat er auch wieder angezeigt, ich springe wieder nach rechts. Bin mir sicher, das Mindgame hat gefruchtet, denn Benzema hat das gesehen, hat dann nachgedacht, wollte ihn dann hochschießen und schießt ihn hoch. Und Herrera stand ja sogar da und hatte sogar den Arm oben. Also wenn der Ball aufs Tor gekommen wäre, hätte er ihn vielleicht ja sogar trotzdem gehalten, weil er quasi da war, wo der Schuss hinging. Also das Mindgame hat absolut gefruchtet. Herrera, Top-Job, ist da im Kopf von Benzema. Benzema hat sich verunsichern lassen. Und von daher, die Rückkehr dann kleiner Fluch gewesen, so gesehen. Denn er hat einen entscheidenden erneut gegen diesen Torwart verschossen. Das ist die Story des Spiels für mich. Die andere Story ist die Leistung von Osasuna, die will ich kurz loben. Ich fand sie wirklich gut und das war ein hochverdienter Punktgewinn von Osasuna für mich. Für mich kam von Real zu wenig, ist jetzt keine Kritik, von Barca kam auch viel zu wenig. Das sind halt so schwere Spiele, aber auch hier muss man den Gegner loben. Im Bernabeu so mutig auftreten, jederzeit an sich geglaubt, Top-Tor von Kike, Rubisch-Style, ne? Horst Rubisch da mit dem Hinterschädel oder Kalle Riedle oder wie auch immer, Falcao, ich glaube, die können solche Tore auch oder konnten solche Tore auch, also ein Top-Tor, die zu jeder Zeit an sich geglaubt, Osasuna, und das ist ein verdienter Punktgewinn für die Rojillos.
Die haben es natürlich auch aufs Unentschieden angesetzt, aber du spielst halt nicht, gehst halt nicht ins Bernabéu und willst dort auf Sieg spielen. Das ist schon okay so und sie haben ja trotzdem, wie du sagst, spielen sie zu Hause einen starken Pressing-Fußball und so einfach wieder unangenehmer Gegner. Mit Flanken kommst du gegen die nicht weit. Und wenn sich das Ding von Kiki Garcia eben da so ins Tor fällt, na mein Gott. Aber ja, Benzema schon kurios, 3 Elfmeter gegen Osasuna jetzt in Folge nicht verwandelt und auch generell in diesem Kalenderjahr war nochmal gegen Celta und gegen Elche hat er auch Dinger verballert, nachdem er vorher ja gefühlt 20 in Folge immer verwandelt hat. Also ja, da muss er dann eigentlich auch merken, er kommt jetzt eh zurück und ist noch nicht im Rhythmus, dass er dann vielleicht den Elfmeter auch nochmal herschenkt. Aber als er das letzte Mal den Elfmeter hergeschenkt hat in Vigo an Hazard, hat das ja auch nicht geklappt. Also auch deswegen vielleicht gedacht, ach komm, ich mach selbst, das wird schon irgendwie...
Ja, gut, an Hazard darfst du auch keine Elfmeter verschicken. Also ich bin gespannt. Ich glaube, er wird trotzdem den nächsten auch wieder schießen, weil sein Standing in der Mannschaft einfach zu groß ist und vor allem dieser Panenka im Halbfinale gegen Man City, ne, den er da ja eiskalt gemacht hat, der wirkt da noch nach und der verzeiht, glaube ich, auch den anderen ein oder anderen Fehlschuss. Aber Alaba zum Beispiel ist auch ein guter Elfmeterschütze, aus der Erinnerung aus. Bei Bayern hat er auch den ein oder anderen, glaube ich, geschossen.
Modric auch.
Da stünde einer bereit, genau. Aber ich glaube trotzdem, er wird den nächsten auch wieder schießen. Wenn er den dann vielleicht verschießt, dann, glaube ich, könnte es sein, dass Angelo dem mal sagt, na, lass mal lieber. Aber ich glaube, Benzema stört das nicht, der wird weiter die Elfmeter schießen.
Ja. Bei Real jetzt hinsichtlich Champions League, jetzt kommt Schachtür, dann geht es nicht nach Donetsk oder auch nicht in die Ukraine. Schachtür spielt seine Champions League Heimspiele in Warschau aus. Sage ich jetzt nicht so einfach, ja, das wird schon reichen, weil Schachtür ist ein neues Schachtür dort. Es ist, glaube ich, nur noch ein Brasilianer da und du hast jetzt viele junge Ukrainer mit hier, Mikhailo Mudryk, der hat jetzt auch am Wochenende mal wieder groß aufgespielt in einem Vorlagen-Hattrick. Danilo Sikan hat den Tor-Hattrick da erzielt beim, was war das, 5-0-Sieg oder so. Also das ist ein neues Schachtür, die auch irgendwie aus der Situation, der schwierigen Situation sehr viel rausholen. Haben ja natürlich auch ein halbes Jahr nicht gespielt, aber trotzdem sind sie aktuell in ihrer Liga auf Platz 1 und haben auch in der Champions League für Furore gesorgt, eben in Leipzig gewonnen und so weiter. Also weiß ich nicht, ob da Real nicht auch wieder ein bisschen vielleicht zu locker das angeht. Das ist ja auch nur ein Gruppenspiel, man kann da auch mal patzen. Ich hätte auch lieber den Patzer in der Champions League gehabt als in der Liga, weil nun mal aktuell hier in der Primera Division die Punkte ein bisschen wertvoller sind, wenn Barca genauso gut unterwegs ist. Aber ja, Mittwoch weiß ich noch nicht, ob ich da auf Sieg gehe, weil es einfach irgendwie... Ja, jetzt ist der Flow wieder ein bisschen raus bei Real und irgendwie Rodrigo hat einiges verballert und vielleicht jetzt auch Valverde, seine Form, was nicht verloren, wurde jetzt nur eingewechselt, aber weiß nicht. Schachtjör hat da eine Chance, zumindest einen Punkt zu holen aus dem Bernabeu.
Wäre ja auch nicht so super monstertragisch mit Blick auf die Tabelle, weil du Erster bist und Schachtjör hinter dir ist. Also du würdest ja dann die Tabellenführung eh behalten und Celtic und Leipzig nehmen sich die Punkte auch gegenseitig weg. Also es wäre nicht der Weltuntergang, da unentschieden zu spielen, weil du einfach schon Erster bist. Anders ist es ja bei Barca. Mhm. Die sind ja eher ein bisschen, unter Druck ist jetzt auch zu much, aber sie sind eben punktgleich mit Inter. Da darfst du nämlich auf keinen Fall verlieren und auch einen Punkt gewinnen, also ein Unentschieden, wenn Bayern Pilsen schlägt, wovon ja jeder ausgeht, dann weißt du endgültig, am dritten Spieltag ist Platz 1 schon weg. Es geht nur noch um Platz 2 und da bist du punktgleich mit Inter. Da ist es kribbeliger. Also von daher ist der Druck tabellarisch gesehen wesentlich höher auf Barcelona in dieser natürlich 10-mal schwereren Gruppe mit Inter und Bayern als auf Real Madrid. Aber zu Hause im Bernabeu darf da trotzdem nichts anbrennen gegen Schachtjör. Auch wenn das ja in der Vergangenheit das ein oder andere Mal passiert ist. Aber auch da wieder, wenn es ein Auswärtsspiel hätten.
Stefano.
Genau. Ein Heimspiel, ne? So.
Ja, ja.
Wenn es auswärts wäre, hätte ich vielleicht auch ein bisschen eher Bedenken, aber beim Heimspiel sage ich wieder, nee, das wird, auch wenn es vielleicht ein Arbeitssieg wird, Barca-Style irgendwie in der 83. das 1-0, 2-0 schießen, whatever, aber das muss schon Heimsieg werden.
Ja. Ich habe noch ein paar Informationen zwecks Tickets, was vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin interessiert. Erstmal Real jetzt Ende Oktober in Leipzig, da ist jetzt raus, was die Gästeblock-Tickets kaufen, ich werde ja dort sein, was schätzt du, Alex? Ist eine willkommene Abwechslung zu den La Liga-Preisen. Was sie kosten,
40 Euro.
Oh, sehr gut, genau. 40 Euro, für Gästeblock ist ein fairer Preis. Der normale, reguläre Vorverkauf beginnt bei Leipzig am 19. Oktober. Da steht natürlich, falls da noch was verfügbar ist, aber Leipzig hat doch nur irgendwie 21 Mitglieder und natürlich ein paar Dauerkartenbesitzer. Da gehen die Preise von 18 bis 90 Euro für Vollzahler, sind ja eigentlich faire Preise, wenn Real zu Gast kommt. 18 Euro wird dann natürlich jetzt nicht irgendwie ganz unten am Spielfeld dran sein oder so. Thema Classico ist ja auch 16. Oktober. Dort gibt es noch keine Vorverkaufsinformation. Das ist ziemlich kurios. Auf Real Madrids Website hast du normal immer alle Heimspiele aufgelistet. Der Clásico steht da nicht. Muss nichts bedeuten, weil der Vorverkauf beginnt eh immer erst 4 bis 8 Tage vorher. Also wer da auf den normalen Vorverkauf schielt, so ab 10. Oktober würde ich mal schätzen, geht's los für die Madridistas, vorher die Socios, die Mitglieder und dann danach, wenn dann die Madridistas, die Socios noch was übrig lassen, würde es vielleicht noch einen öffentlichen Vorverkauf geben, aber irgendwie noch keine Information. Das ist ein bisschen komisch. Normal steht da eben das alles schon da auf der Website. Nur, dass ihr das mal gehört habt.
Bevor ich es vergesse, bitte. Stichwort Clásico. Ja. Ja, bald an. Ja, gut, es sind noch 2 Wochen, wir werden noch drüber in Ruhe sprechen, aber trotzdem schon mal der Hinweis an die Patreon-Supporter und Tiki-Taka-Hörer, die vor Ort sind. Wir wollen die Aufkleber sehen, meine Freunde. Ja? Die Aufkleber mit dem Stadion. Rund ums Stadion möchte ich die Tiki-Taka-Aufkleber sehen und dann hier uns bitte schön auf Instagram oder Twitter vertaggen. Und ihr postet das. Nochmal der Aufruf.
Niklas ist bestimmt vor Ort.
Ja. Der Niklas muss vor Ort sein. Grüße an Niklas, der ist ja immer vor Ort. Ja. Also ich möchte die Aufkleber sehen. Hashtag Sticky-Taka, ne? Wie war's? Haben wir den jetzt durchgesetzt?
Ja. Ja, noch nicht, aber ja.
Noch nicht, ja, weil zu wenig Bilder kommen von unserer Community. Ich fordere spätestens beim Clásico Bilder, ansonsten natürlich auch von den anderen Spielen. Also hier.
Vielleicht fährt ja einer mit dem BVB nach Sevilla.
Fährt jemand mit dem BVB nach Sevilla. Oder ist generell einfach so bei dem Spiel, ist ja ein tolles Fußballspiel in einer tollen Stadt in Spanien, den man ja auch so als neutraler Fan mal besuchen kann. Sowohl Stadion als auch Stadt. Ja. Sticky Taka.
Ja. So, wir hatten einiges aus La Liga, aus der ersten Liga. Jetzt müssen wir aber noch unbedingt einen Blick kurz mal in die Segunda Division werfen, denn dort ist etwas Historisches passiert, etwas ja Kurioses. Wir sind beim FC Burgos. Die stehen nur auf Platz 9 und haben da ihre 12 Pünktchen. Haben noch nicht verloren. Und jetzt, Alex, jetzt kommt's. Die haben aber auch noch nicht in ihren 8 Spieltagen
noch kein Gegentor kassiert, das ist ja das Verrückte. Aber, also, was heißt Verrückte? Das ist das Historische.
Historische.
Denn neuer Rekord in La Liga 1 oder 2, also in den Profiligen Spaniens. Der vorherige Rekord war von Claudio Bravo,
ja.
Als er bei Barca war, als Torhüter.
14-15 die Saison, ja.
Wie viele Spiele waren es? Du hast die Statistik.
Ich habe nur die 927 Minuten.
Ach so.
Das ist jetzt. Oder die ersten 8 Spieltage ohne Gegentor. So war das. Das war die Saison 14-15 damals, Claudio Bravo. Und jetzt eben, Schatz, geschafft. Habe ich den Namen? Doch, José Antonio Caro hat es geschafft. Er ist sogar saisonübergreifend. Das sind die 927 Minuten mit auch noch davor ein, zwei Spielchen aus der Vorsaison ohne Gegentor. Und was sind die Ergebnisse? Also, oder das Torverhältnis aus diesen 8 Spieltagen jetzt in dieser Saison? 2-0 Tore.
Genau, das ist ja das Kuriose. Also das Historische, dass er keine Gegentore kassieren, aber das Kuriose ist, dass er erst 2 geschossen haben. Ein Torverhältnis von 2-0. Ja. Die Ergebnisse, unglaublich. 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0. So, ne? Ohne, dass ich jetzt nachgezählt habe, ob es aufgeht. Aber unglaublich. Ja, unglaublich. Was ist da los?
Ja, was ist da los? 2-1-0 Siege und dann auch 7-0-0 unentschieden. Und so steht man aktuell eben auf Platz 9. Chapeau dafür, da hat eben José Antonio Caro den Rekord von Claudio Bravo egalisiert. Die ersten 8 Spieltage, wenn es jetzt auch am 9. Spieltag nochmal mit der weißen Weste vonstatten geht, dann hat er den Rekord alleine für sich. Respekt dafür.
Das wollten wir euch, bitte? Burgos ist der Verein mit der Fahnenstange.
Die Leute mit der Gardine,
User, die das YouTube-Video gesehen haben, wie wir den Merchandise verpacken, also die Trikots und die ganzen Tassen und T-Shirts an unsere Patrons verschicken, da haben wir ja so nebenbei ein kleines Quiz gemacht und da habe ich ja gefragt, welcher Verein hat eine Gardinenstange im Logo und das ist eben just der FC Burgos. Mhm. Also erneute Prominenz im Tiki-Taka-Podcast. Der FC Burgos kommt wieder vor. Kann ja nicht jeder Zweitligist von sich behaupten, dass er hier ständig erwähnt wird. Ne?
Nö. Wir müssen aber mal erwähnen, Alaves und Las Palmas und Cartagena, die führen, sind aktuell auf den ersten 3 Plätzen. Der andere Aufsteiger, Levante, irgendwo im Mittelfeld, Granada auf Platz 7, aber Alaves auf Kurs, wieder Aufstieg, Early Days, ihr wisst es und so weiter. Soweit der kurze Blick in die Segunda Division. Zum Abschluss, kurz die Tiki-Taka-Tipps noch. Es führt weiter Cedric mit 124 Punkten. Spieltagssieger ist Dominik aktuell mit nur 14 Pünktchen. Es war mal wieder einiges Kurioses und Tippbares dabei. Und von Robin noch eine Frage an dich. Robin schreibt, Alex, Du hast ja den Podcast Talkin' Tipps, den ich gerne mal höre, auch wenn ich nicht wette. Nun zu meiner Frage. Hegst du nicht mal langsam den Gedanken, diesen Podcast wegen deiner schwachen Kick-Tipp-Performance mal einzustampfen? Ich meine, das passt ja nicht zusammen.
Das gefällt dir wieder, ne?
Ja, herrlich.
Wieder gestichelt wird. 6 Plätze habe ich gut gemacht übrigens an diesem Spieltag, der ja noch nicht beendet ist. Immerhin. Ja. Punkte sind es nur 9, das sieht wieder nicht gut aus, aber immerhin 6 Plätze nach oben. Also ich klammer mich an die Strohhalme, die es so gibt.
Platz 70 oder?
Man muss ja dazu sagen, in Talk und Tipps tippe ich keine La-Liga-Spiele, sondern wir sprechen ausschließlich über die Bundesliga-Spiele jeden Donnerstag und jeden Montag über die Champions-League-Spiele. Und da ist meine Bilanz nicht so schlecht. Wir führen da zwar nicht Buch, aber ich habe unter anderem jetzt am Wochenende Hoffenheim gegen Hertha richtig getippt, 1:1. Und bevor hier wieder gestichelt wird gegen mich, ich führe meine Kick-Tipp-Gruppe an gegen meine Kumpels von mir, wo wir die Bundesliga tippen. Die habe ich schon letztes Jahr gewonnen und die führe ich jetzt wieder an. Also in Bundesliga tippen, und darum geht es ja hauptsächlich bei Talk und Tipps. Da bin ich nicht ganz so unterirdisch wie bei La Liga in dieser Saison, wobei ich ja letztes Jahr auch nicht schlecht war. Ja. Da war ich ja 7., glaube ich, in La Liga, und gegen den Kollegen Kern habe ich ja 2-mal in Folge gewonnen bei unseren verkürzten Tiki-Taka-Tipps auf Social Media. Also von daher, ne?
Ehre gerettet.
Ich liege am Boden, trete durch drauf, während ihr könnt, aber das ist nicht die Regel, meine Freunde.
Abgerechnet wird zum Schluss.
Abgerechnet wird zum Schluss.
Apropos Schluss, wir sind jetzt am Schluss. Müssen noch 2 neue begrüßen. Das ist der Nico und der Kim. Oder Kim Streb, Martorell, alles beides. Barca-Fans, der eine seit Ronaldinho, der andere dank Familie mütterlicherseits aus Barcelona. Ja, willkommen in der Tiki-Taka-Community. Wir sind am Ende mit unserer 152. Folge. Hast du noch was zum Abschluss? Nö. Dann bis nächste Woche. Schöne Champions-League-Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.